Geistzeit, der theologische Podcast für geistreiche Gedanken.
Und für eine Theologie, die nicht aus der Zeit gefallen ist. RefLab. Herzlich willkommen zur 35. Folge von Geistzeit. Herzlich willkommen, Andi.
Ja, danke für dein warm welcome hier, weil unser Aufnahmestudio ist ziemlich gut aufgewärmt heute.
Ja, es ist heiß in Zürich, also auch schön, ne? Aber es haben wir geweint im Mai, als wir gefroren haben und so, also genießen wir es. Ob das Thema heiß ist heute, ja, entscheidet jeder für sich selbst, ne? Ich sag mal unser Thema, Church Pioneering. Ja, das kann einem was gesagt haben, muss aber auch nicht, also wird man schon verzeihen. Worum geht es? Es geht um neue Bewegungen in vielen Kirchen Europas. Es geht um die Zukunft der Kirche, es geht um neue Gestaltungen von Kirche, es geht um neue Aufbrüche. Der Ausdruck ist vor allem in Großbritannien geprägt worden, Church Pioneering. Die Church of England ist ja ganz lange schon so Innovationstreiber, mindestens für den europäischen Raum, für neue Entwicklungen. Auf ihrer Seite wird das definiert: Pioneering is about doing things new and doing things differently. Also es geht um neue Gründungen, neue Projekte, aber es geht auch um veränderte Arbeitsweisen. So, und das hat gestreut in viele, viele Länder. Es gibt in Deutschland zum Beispiel an der Uni Jena eigenen Studiengang, ne, zu Pioneer Ministry. Der wird an der Universität Jena angeboten, zusammen mit vielen Kooperationspartnern. So, da heißt es, angelehnt an Konzepte aus Großbritannien und Niederlanden, geht es darum, das Evangelium jenseits bestehender Gemeindestrukturen und traditionell kirchlicher Milieus zu kommunizieren und neue Wege zu finden, christliche Gemeinschaft zu leben. So, und das ist eine Idee, die zieht sich durch Europa. Manchmal wird es Fresh Eggs genannt. Auch das war ein Begriff aus England, aus Großbritannien. Auch auf der EKD-Seite zum Beispiel, nicht, wird das aufgeführt, Fresh Eggs als junge Bewegung, die auf Menschen zugeht, die bisher keinen Kontakt zur Kirche oder zu einer Gemeinde haben. Und das gibt es in den Niederlanden sehr stark, in verschiedenen Nachbarländern. Das gibt es auch in der Schweiz seit einigen Jahren, in der Berner Kirche. Kirche in Bewegung ist hier eine Vernetzungsplattform, wo verschiedene Initiativen gefördert werden. Und eben auch in Zürich sind diese Dinge angekommen. Das Innovationskonzept der gesamtkirchlichen Dienste sind da. Und wir geben euch jetzt mal einen Überblick dazu, was sich da heute tut. Denn Andi und ich waren eingeladen auf einem internationalen Vernetzungstreffen in Zürich, wo wir richtig mal tief eintauchen konnten in Geschichte, Berichte, Projekte. Und das passt ja gut zu unserem Zeitgeistkonzept, ne?
Ja, absolut. Weil Zeitgeist, über den wird immer geredet. Wenn sich echt großartig etwas ändert, wenn wir in Umformungskrisen sind, kulturell, aber jetzt bezogen auch auf die Kirche. Und es ist dann für solche Zeiten typisch, dass die einen sagen, guter Zeitgeist, endlich, es muss auch neu werden, jetzt packen wir es an, wir gehen vorwärts, begründen das dementsprechend. Aber immer geht die Diskussion auch in die andere Richtung und Leute sagen, oh, das gefällt nicht und sollen wir da jetzt wirklich revolutionär und neu und uns erfinden und so weiter in die Zukunft gehen? Deshalb ist das ein sehr zeitgeistiges Thema, diese enorme Umformungskrise, die wir in unserer Gegenwartskultur erleben, des Glaubens und damit eben auch des institutionell organisierten, verfassten Glaubens, des dogmatisch geordneten Glaubens. Das wird jetzt wichtig sein, dass wir darüber reden. Und deswegen, ja, wir haben ja eigentlich schon ein bisschen angefangen in der letzten Folge über Cultural Witness, wo wir ja auch eingetaucht sind in die ganzen Bemühungen, die es dort gibt auf kirchlicher und theologischer Seite, um das Evangelium und das, was das zu Bezeugende des christlichen Glaubens sein könnte, um zu überlegen, wie kriegen wir das irgendwie wieder, ja, neu hineingedacht und hineinkommuniziert in unsere Gegenwartskultur.
Ja, genau. So, und jetzt nähern wir uns zunächst mal so ein bisschen dem Innovationskonzept an, was wir in Zürich haben. Und dazu Ja, Kirche, jeder meint sie zu kennen. Viele Menschen haben auch eine Meinung über Kirche. Ich gehöre ja auch zu den Menschen, die da eine steile Lernkurve haben. Ich dachte früher auch, ja, Kirche, da weiß ich Bescheid. Da ist nämlich tote Hose, da ist nichts los und da kommt keiner zu den Gottesdiensten und die Landeskirchen, ah, das ist ja alles am Absterben und so. So ist es nicht. Ich glaube, viele Menschen haben nicht hinreichend vor Augen, wie Landeskirche verfasst ist, wie sie sich selbst versteht und was sie tut. So, was ich in Zürich zum Beispiel interessant fand, natürlich gibt es Kirchengemeinden. Gibt es in jedem Ort und das ist für Landeskirche ja der Anspruch, dass wir sagen, wir sind für alle Menschen da. Das ist unser Anspruch als Landeskirche, Volkskirche. Darum in jedem Ort sind wir irgendwo präsent, haben da Kirchen, oft sehr alte, sehr wichtige, schöne Kirchen und haben hier ein Angebot von der Taufe bis zur Beerdigung, wo wir Menschen in allen Lebenslagen begleiten. Zum kirchlichen Anspruch gehört aber auch, ja wirklich in allen Lebenslagen den Menschen nah zu sein. Nur das ist unser Selbstverständnis nach der Kirchenordnung. Die Kirche ist den Menschen nah und spricht sie in ihrer Vielfalt an. Das zeigt sich zum Beispiel in der Zürcher Kirche darin, dass Spezialseelsorge ein riesiger Arbeitsbereich ist. Das Wort ist für deutsche Verhältnisse unvertraut. Gemeint ist damit, dass ja fast ein Viertel der Pfarrpersonen nicht in Kirchgemeinden arbeiten, sondern in allen möglichen Bereichen, von der Klinik bis zum Gefängnis, in Sozialprojekten, Beratung, Begleitung von Geflüchteten, Schuldnerberatung und so weiter. So, und dieser Anspruch, wir sind verlässlich da in allen realen Sorgen des Menschen, in allen Bedürfnissen nach Gottesdienst, das ist natürlich etwas, was die Struktur der Kirche prägt. Also nicht nur der Sonntagsgottesdienst, sondern sehr, sehr viel mehr, wo Kirche einfach dabei ist. So, und dann muss man schon auch sagen, der Gemeinschaftsaspekt, da gibt's manchmal Fragen, wie entwickelt sich denn da Kirche? Also es gab in Zürich Kirchgemeinde Plus, ein großes Projekt, wo sehr viel zusammengelegt wurde. Zürich, da haben sich die allermeisten Gemeinden zu einer großen Gesamtgemeinde zusammengeschlossen. So, und die ganze Diskussion müssen wir gar nicht aufwärmen. Das hängt damit zusammen, dass Kirche sagt, wir wollen wirklich verlässlich vor Ort sein. Wir wollen also nicht, dass irgendwie Sachen hier mal zusammenbrechen oder da. Wir brauchen eine Gesamtstruktur, um wirklich überall zugänglich zu sein. Und das muss auch in der Struktur sich irgendwie zeigen. Mit der Zeit ist aber auch deutlich geworden, Kirche kann nicht funktionieren, ohne dass Gemeinschaftsbildung stattfindet. Dass Menschen sich auch unabhängig von der Kirchenstruktur und vom Pfarrperson einfach als Kirche verstehen, als Ehrenamtliche, als Mitarbeitende, als Menschen, die christliche Gemeinschaft so oder so suchen und betreiben. Und so nach diesem Prozess Kirchgemeinde Plus, der formell abgeschlossen ist, gab es einen neuen Anlauf in der Zürcher Kirche, wo man gesagt hat, wir wollen jetzt mal einen Fokus setzen auf neue Innovationen, auf neue Gemeinschaften und wir wollen jetzt wirklich mal nicht nur das bisherige Verlässlichkeit und überall zugänglich und so stärken, sondern Initiativen fördern, wo neue Gemeinschaften entstehen mit Menschen und für Menschen. Und das ist das Innovationskonzept. So, das passt jetzt sehr gut rein in das Thema für heute.
Und wir haben beim letzten Mal uns stark gemacht für diese Bewegung auch, hinzuschauen, neugierig zu sein, wo entdecken wir die Gegenwart Gottes im Leben der Menschen, in unserer Kultur, so wie sie sich uns gegenwärtig darstellt. Und wir wollen nicht vergessen, dass, du hast das wunderschön angedeutet, es ist vermutlich viel mehr Wirken und Gegenwart Gottes und Aufbrüche und Bemühungen in der Kirche selbst. Es gibt gerade auch im Hinblick auf die Landeskirchen viel, viel mehr zu entdecken, als ganz, ganz viele Leute wissen. Lass uns gemeinsam mal dieses interessante Innovationsprojekt aus dem Jahr, das ist noch ganz jung, 2023 vorstellen. Was mir gefällt, Thorsten, ist... Es beginnt ganz am Anfang damit, dass Brunnen gegraben werden sollen. Und Brunnen zu graben und auszugraben, in dieser Metapher liegt beides. Also hier wird das Tiefe, die Tradition verbunden mit der Innovation. Das finde ich schon mal, hat mir schon mal direkt gut gefallen, diese Metaphorik mit einem tollen Gedicht auch von Kurt Marti über Geist Gottes und über Brunnen. Die universale Botschaft des Evangeliums, die Versöhnung mit Gott, die Versöhnung mit den Mitmenschen, die Versöhnung mit uns selbst, das ist hier die Grundlage. Es geht um Kommunikation des Evangeliums. Theologie wird an vielen Stellen mehr vorausgesetzt als entfaltet. Wobei ich schon dachte so, ja, es ist eine schöne Dosis auch an theologischen Überlegungen. Also man merkt, überall versucht man so anzudocken. Aber ich glaube, wenn ich das richtig lese und verstehe, Thorsten, ein Teil dieses Innovationsprojektes ist ja, dass man sagt, nicht so viel Theorie, nicht so viel vorneweg drüber nachdenken, einfach mal losgehen und einfach mal machen. Das kommt in gewisser Weise in diesem Konzept selber schon vor. Also die haben das auch gemacht. Die haben gründlich gearbeitet über viele, viele Jahre mit ganz vielen Beteiligten, auch nach ganz bestimmten Methoden. Aber hier in dieser Broschüre, in diesem Booklet, da ist das alles schön. Ja, also es geht wirklich sehr, sehr schnell zur Sache. Ganz wichtig ist, das ist so eine Grundlage vom Ganzen, in welchen Milieus kommt denn Kirche überhaupt noch vor? Und da ist natürlich der Klassiker Sinus Soziovision, ich glaube ursprünglich mit Sitz in Heidelberg. Die haben ja diese sogenannten Sinusmilieus seit vielen, vielen Jahren erstellt und die werden immer wieder neu überarbeitet. Und also festgehalten wird, etwas pauschal gesagt ist die reformierte Kirche heute Menschen am nächsten, die traditionelle Formen von Gemeinschaft und Kultur pflegen und traditionelle Werte hochhalten. Weniger nahe ist sie Menschen, die in ihrem Leben auf Veränderung aus sind oder Veränderungen ausgesetzt sind und sich von Konventionen kaum gebunden oder sogar ausgegrenzt fühlen. Ganz wichtig, das Innovationskonzept richtet sich an diese Lebenswelten. Also wenn man jetzt das Diagramm, dieses Kartoffeldiagramm von Sinus hier hätte, würde man unten in der Leiste eben die Grundorientierung sehen. Und das Innovationskonzept zielt auf die Leute, die jetzt stark Richtung Modernisierung, Neuorientierung, das sind die Menschen, die auch gerne mal experimentieren und die was ausprobieren. Also in diese Richtung geht es. Und das bedeutet, Menschen Raum zu geben, also auch ein großer Wechsel. Die Kirche will nicht mehr einfach Kirche für andere sein und entsprechende Angebote machen und attraktiv sein, sondern sie will Kirche mit anderen sein und sie will gemeinsam mit anderen etwas bewegen. Die reformierte Kirche ist theologisch gut gerüstet, auch mit nachmodernen, ideologiekritischen und freidenkenden und handelnden Menschen kürzere und längere Wegstrecken gehen zu können. Sie braucht dazu den Mut, ein Stück weit offen zu lassen, was Menschen als Evangelium in Wort und Tat erleben, wie sie es beschreiben und welche Konsequenzen sie daraus für ihr Leben und für ihr kirchliches Engagement ziehen. Ja. Ein großes Vertrauen in das Evangelium eigentlich, ne? Das steht nicht fest. Da kommt man jetzt nicht top-down von oben nach unten und sagt, wir haben das Evangelium, sondern man traut dem Evangelium zu, dass es sich jetzt auch in diesem Prozess, im Innovationsprozess, in der Begegnung mit den entsprechenden Menschen, dass es sich wieder neu enthüllt, dass es sich wieder neu formt und formiert. Das finde ich, das finde ich gut reformiert, ja. Ne? Dieses Vertrauen ins Wort Gottes.
Ja, das Zitat finde ich auch super, weil auf der einen Seite sagt man, unser Kompass ist klar, ne? Kommunikation des Evangeliums, Nachfolge Jesu, das ist für uns die Mitte. Aber wir sollten als Kirche aufhören, so zu tun, als wüssten wir das allein und vor allem und in jeder Hinsicht besser als die Leute. Menschen werden nicht mit jedem Scheiß zur Kirche kommen. Ne? Also es werden keine Menschen zur Kirche kommen, die sagen, sag mal, kann man bei euch auch Wettsaufen machen oder so? Dafür sind wir nicht geeignet und das interessiert Leute nicht an Kirche. Menschen haben schon eine Idee, wofür Kirche steht. So, und wenn eine Kirche aber sagt, wir wollen uns einfach mal zurücknehmen, jeder weiß, wofür wir ungefähr stehen. Was das konkret heißt, was es genau heißt, was Menschen als Evangelium empfinden, was sie brauchen, welche Kraftquellen sie für ihr Leben suchen, das wollen wir auch von den Menschen lernen, mit ihnen lernen. So, und sich so auf den Weg machen, das finde ich wirklich eine sehr spannende Aufgabe. So, also konkret heißt es Innovationskonzept, man kann sich bewerben bei der Kirche, gesamtkirchliche Dienste, Abteilung Kirchenentwicklung, mit Ideen, mit Projektdingen und kann da Zuschüsse kriegen von 20.000 bis 200.000 Franken für Projekte, die eine Startfinanzierung kriegen oder eine Grundfinanzierung, um einfach mal Kirche in neuer Gestalt mit neuen Menschen und neuen Ideen, Mitteln und Themen zu machen.
Und das Besondere ist, das geht ein bisschen parallel zu den normalen Entscheidungslinien und unterschiedlichen Stationen dieser teilweise doch sehr lange dauernden Prozesse, weil die gemerkt haben, das, was Innovation hemmt, das ist die Zeit, die dabei drauf geht. Das sind die ganzen Formulare und Anträge und dann wird da diskutiert und dann muss nochmal nachjustiert werden und nochmal. Und dann geht's auf die nächste Ebene. Diesen Prozess, diese Verkomplizierung haben die einfach auch die Komplexität rausgenommen und dadurch kann das jetzt relativ zügig gehen. Und das finde ich wichtig, dass da nicht zu viel Energie und Zeit verdattelt wird, weil oft ist es ja so, du hast eine coole Idee, du hättest auch die Leute am Start, aber bis dann mal die Ampel auf grün geschaltet wird, ist manchmal schon auch die Lust und irgendwie so der erste Flow schon wieder verklungen und dann musst du gucken, ja, was ist jetzt?
Ja, und das finde ich auch eine wichtige Lerngeschichte. Wir sind ja als reformierte Kirche sehr stolz auf unsere demokratische Verfasstheit. Also da machen nicht irgendwelche geistlichen Leiter, was angeblich Gott ihnen gesagt hat, sondern alles geht durch Gremien. Alles muss entschieden werden. Synode guckt drauf. So, und das ist super, finden wir alle. Wir haben aber auch so ein bisschen die Erfahrung gemacht, das kann zu sehr viel Bürokratie führen und das kann Prozesse in Gang setzen, wo innovative, kreative Menschen permanent frustriert werden. Und das ist nicht der Sinn von Demokratie. So, da muss man hier und da auch selbst auch nochmal schauen, auch als Synode schauen, das ist ja für eine Synode ausdrücklich genehmigt worden, können wir hier und da einfach auch mal mehr Risiko und mehr Mut zum Experiment. Und das ist hier möglich, tatsächlich mal auf kürzeren und schnelleren Wegen.
Eine ganz, ganz tolle Mischung zwischen dieser Verlässlichkeit und auch Verbindlichkeit der Kirche als gesellschaftlicher Player, als Behörde, so wie wir das eben genannt haben. Und jetzt, die Kirche fängt an zu experimentieren und lässt sich das auch einen Haufen Kohle kosten. Wollen wir mal diese schönen Merkmale von Innovation besprechen, die hier festgehalten werden. Das ist so ein bisschen so wie ja das Centerpiece, das Herzstück dieses Ganzen. Wir haben es schon angedeutet, Innovation verknüpft auf neue Art und Weise das Evangelium mit der Kirche und den Bedarfen von Menschen. Dadurch richtet sich die Kommunikation des Evangeliums an Menschen, denen die traditionellen kirchlichen Angebote fremd oder fremd geworden sind. Das haben wir jetzt schon, glaube ich, können wir schnell drüber weg, haben wir ja gerade eben schon erklärt.
Genau, nächster Punkt ist, nicht, Menschen soll es ermöglicht werden, eigene Ideen und Gestaltung von Kirche selbstverantwortlich umzusetzen. Das ist echt neu, ne? Das ist jetzt nicht mehr top-down und nur die Fahrperson. Beteiligungsansatz wird das genannt, Gemeindungsentwicklungsstrategie. Geht wirklich von den Menschen aus und soll gefördert werden. Durch die Kirchenpflege, so heißen hier Presbyterien und ähnliches. Also Beteiligung der Menschen und ihre Initiative ist sehr, sehr wichtig.
Innovation eröffnet für Mitarbeitende und Freiwillige gezielt Freiräume, Förderung und personelle sowie finanzielle Ressourcen werden zur Verfügung gestellt für außergewöhnliche Projekte, Initiativen und auch für Experimente. Das würde vielleicht jetzt zu weit führen, was das da im Einzelnen bedeutet, aber das ist wirklich toll organisiert. Wir haben ja auf unserer Abteilungsretreat, also von unserer Abteilung Lebenswelten, da hatten wir ja den Spiro hatten wir ja da, der hat uns mal auch hineingenommen und und gezeigt, wie das so läuft, was da sich hinter den Kulissen abspielt, wie dieser Prozess ist, wenn du eine Idee hast und an wen wendest du dich und wie bekommst du jetzt schon die erste Unterstützung, bis dann eben dahin, dass diese Gelder oder und diese Ressourcen auch freigeschaltet werden. Ja, toll, also der war ziemlich begeistert von der ganzen Geschichte.
Genau, nächster Punkt, es geht darum, schlicht zu schauen, welche menschlichen Bedürfnisse sind da, welche Probleme müssen gelöst werden. Gibt ja Menschen, die sind da skeptisch und sagen, ja, aber soll sich in der Kirche nicht alles um Gottesdienst drehen? So, da würden wir sagen, wir glauben an einem Gott und dienen einem Gott, der selbst Menschen gedient hat. So, also Menschen zu dienen, ihre Bedürfnisse zu genügen, das ist der Sinn des christlichen Glaubens. So, und darum bewerben, wo sind menschliche Bedürfnisse unerfüllt? Wie kann eine Kirchengemeinde oder ein Team oder manchmal auch eine einzelne Person hier etwas Neues für die Kirche und mit der Kirche entwickeln?
Das Vernetzte haben wir schon angedeutet, eben Innovation vernetzt Kirchengemeinden, mitarbeitende Teams oder Einzelpersonen auch mit anderen Akteuren im Sozialraum, um Lösungen für und mit Menschen zu entwickeln. Muss man gar nicht viel zufügen. Mhm. Einer allein oder die Kirche allein hat die Lösungen nicht. Wir brauchen für die großen Herausforderungen, die sich uns stellen in den letzten Jahren und auch gegenwärtig, brauchen wir auch andere Akteure aus dem Sozialraum.
Ja, genau. Und dabei wird vorausgesetzt eine aktive Haltung der Neugier und Freude an Beziehung zu allen Menschen. Also diese Neugier, was bringen die Menschen mit? Was entsteht da? Was kommt im Grunde auf uns zu? Und wo können wir Dinge zusammen machen? Das ist hier auch wieder ein ganz wichtiger Punkt.
Und es geht wirklich um neue Orte und Formen von Kirche. Und es wird ausdrücklich festgehalten, dass dadurch einzelne Dimensionen, also einzelne Dimensionen von Kirche, zum Beispiel das, was bisher stark war, die Logik der Kirchgemeinde oder auch der Landeskirche, also die Zuständigkeit des Pfarramts, Kirchengebäude, also das, was da traditionell starke Dimensionen in der Kirche gewesen sind, dass das und diese Logiken, die Art und Weise, wie man Kirche gedacht und gestaltet hat, die werden tatsächlich durchbrochen durch neue Orte und neue Formen von Kirche. Auch das Zusammenspiel von digital und analog spielt hier mit rein, so dass neue Orten an neuen Orten oder auch an Orten, die jetzt eben hier in dieser Welt so nicht vorfindlich sind, sondern im digitalen Raum Orte bilden, das soll hier entstehen. Das soll initiiert werden.
Ja, also RefLab ist ja zum Beispiel eine Innovation vor dem Konzept. Heißt übrigens auch Transparenzhinweis, wir könnten ein bisschen voreingenommen sein. Positive Innovation darf man ja auch mit einrechnen. Ja, sind wir auch so, aber machen uns das bewusst. Wir werden auch vielleicht nochmal kritische Gedanken dazu haben. Zum Ansatz gehört auch das Bewusstsein, Innovation bedingt Exnovation. Es wird nie gelingen, wenn man irgendwo sagt, ja, wir machen dies und das und so. Jetzt müssen wir Neues machen und das kommt on top, das kommt obendrauf, das muss zusätzlich. Also bewusst fragen, wenn man etwas Neues macht, was können wir lassen? Lassen, weil dafür haben wir nicht mehr die Ressourcen. Das findet keine Resonanz. Das hat seine Zeit gehabt. Es gibt vielerorts schon immer noch so das Denken, das haben wir doch immer so gemacht. Glaubt, da ist einfach auch ein reformiertes Lernen nötig. Zur Reformation gehört das Bewusstsein, dass wir schon immer so gemacht haben, dass man Dinge beendet hat, von denen man glaubte, dass man sie schon immer gemacht hat. So, und das darf auch schmerzhaft sein und das ist auch manchmal ein Prozess des Abschiednehmens, aber das gehört natürlich wirklich dazu, was können wir lassen, was müssen wir lassen, um wirklich die Kraft für Neues zu haben?
War für mich ein neuer Begriff, Exnovation, habe ich mir gut gemerkt. Hm. Ich finde es interessant, da wird bei weitem nicht alles gefördert und unterstützt. Hm. Da gibt es ganz klare Kriterien. Also wenn einer mal eine coole Idee hat und einen Wham-Effekt mit irgendeiner tollen Veranstaltung machen will, Nee. Da gibt es ganz klare Faktoren. Die werden durchdekliniert, die werden durchgespielt. Innovation ist immer kontextspezifisch und situativ. Neue Projekte oder Initiativen haben eine nachvollziehbare Beziehung zum jeweiligen Kontext, zum Ort, zum Quartier oder zu einer bestimmten Lebenswelt, auch im digitalen Raum oder als hybride Formate. Das muss man wissen. Also es geht hier nicht einfach um, das könnte man auch mal machen, wäre das nicht cool, kriegt man damit nicht mal schnell Aufmerksamkeit, sondern es geht hier auch um Innovation, die einen langen Atem hat, die wirklich so weit und so schnell wie das geht geprüft wird auf, verändert sich dadurch etwas. Ja. Jetzt zoomen wir noch mal ein bisschen raus und stellen das in einen größeren Zusammenhang, Thorsten.
Ja, genau. Ich gebe mal ein bisschen Kontext zu diesem Denken, was jetzt ja auch hier in den Schweizer reformierten Kirchen angekommen ist. Was man sich dazu gut mal klar machen sollte, diese Idee von Kirchengemeinde ist gar nicht so alt. So, es gibt Menschen, die haben irgendwie die Idee, schon im Neuen Testament gibt es so Gemeinden als Gemeinschaft von Menschen, und das war jetzt 2000 Jahre lang so. Nee, also diese Idee von Gemeinde ist eigentlich ein Kind des 19. Jahrhunderts. So, man findet in der Reformationszeit schlicht überhaupt nicht das Denken, dass Leute sagen, ja, ich gehe zur Markusgemeinde, und der Nächste sagt, ja, ich gehe zur Johannesgemeinde oder so. Es waren alle gläubig, es waren alle Christenheit, Christinnen, Christen, es stand eine Kirche im Ort, es gehörten alle dazu, und Kirche war das Gesamtgefüge so, und es gab Gottesdienste und es gab besondere Feiern. Gemeinde als besondere Gemeinschaftsbildung von Gläubigen in irgendeiner Unterscheidung von ihrer Gesellschaft, die ganze Idee entsteht überhaupt erstmal da, wo Gesellschaft und bewusst Gläubige immer weniger deckungsgleich wird. So, und das ist etwas, was sich auch in den Kirchen dann gezeigt hat in der Entstehung von Gemeindehäusern. So, auch das ist ja neu. 19. bis 20. Jahrhundert entsteht das, fühlt sich normal an, ist aber nicht normal, ne? Gab nicht Gemeindehäuser im Mittelalter oder in der Reformationszeit, wo man dann zusammenkam für Strickkurs oder für alles Mögliche oder so. Es gab Kirche und da gab's Kult. So, und das ist etwas, wo die Landeskirchen ähnlich wie die Freikirchen und ein bisschen auch von ihnen angeregt, überhaupt erstmal gelernt haben, eigenes Gemeinschaftsleben zu entfalten. Und jetzt muss man sagen, in den letzten 70 Jahren waren Freikirchen oder auch international so das, was wir hier Freikirche nennen würden, auch mal schlicht erfolgreicher als Landeskirchen. Landeskirchen haben lange so das Prinzip verfolgt, wir haben den Gottesdienst für alle. Und wir haben auch ein paar Angebote für alle, und das ist Kirchenchor und Posaunenchor und was weiß ich für Senioren und dies und das. So, in der Zeit haben sich in der freikirchlichen Welt mehrere Wellen entfaltet. Ich folge hier mal einem niederländischen Theologen, Stefan Paas. Der ist für diese ganze Welt von Church Pioneering und Fresh Eggs sehr, sehr wichtig. Sein Name fiel auch oft an dem Abend, wo wir dabei gewesen sind. Ich mache es jetzt ganz kurz. Stefan Paas sagt, es gab im Grunde drei Wellen global, aber vor allem auch in freikirchlichen Welten. Es gab erster Schreiben, wir brauchen bessere Gemeinden. So, und das war so diese Erfolgsepoche der Mega-Churches. So Gemeinden, die vierstellig Besucher hatten, ab 2000 Besucherinnen würde man sagen, eine Mega-Church. Gibt's ja in der Schweiz gar nicht so viel, ne? ICF Zürich, so danach wird's, glaube ich, echt dünn. So weltweit ist das aber ein Riesending. Da sind auch gern mal 20.000, 30.000, da sind manchmal auch Südamerika 100.000. So, und das sind Gemeinden, die sehr viel bieten und so. Und es ist aber auch eine Phase gewesen, wo das ganz entscheidend war, weil viele merkten, diese Supergemeinden, nee, da wird's auch irgendwann komplett unübersichtlich. Manche sagten dann, am schnellsten wachsen übersichtliche Gemeinden. Gemeinden, wo 200, 300 Leute dabei sind. Und es begann eine Phase Ende des 20. Jahrhunderts, Church Planting. Wir brauchen mehr Gemeinden. Nicht bessere Gemeinden, sondern mehr Gemeinden, möglichst ständig neue Gründungen. Großbritannien ging da auch voran, Bob Hopkins, da spielt das immer noch eine Rolle in der anglikanischen Kirche. Man merkte dann aber, oha, das bringt Effekte, aber gar nicht so nachhaltige. Mehr Gemeinden erreichen manchmal immer dieselben Leute, die ständig neu aufgeteilt worden sind. So, und dann gab es in den letzten 50 Jahren ein Umdenken, wo man sagte, wir brauchen nicht einfach mehr Gemeinden, die genauso sind wie viele andere. Wir brauchen neue Gemeinden. Für neue Milieus, für neue Kontexte. Und das ist jetzt die Stichwort Fresh X, Fresh Expressions of Church. Das hat sich auch in Großbritannien entwickelt, weil man hier einfach merkte, die Church of England, die läuft gegen die Wand. Das geht so nicht mehr weiter. Das Geld ist zu Ende. Es werden immer weniger Menschen erreicht. Es gab in den 80er Jahren großen Denkprozess. Wie kann die Kirche missionarisch werden? Es gab 2004 einen Meilenstein, Mission-Shaped Church. So eine Erklärung der gesamten Kirche, wo man sagte, wir wollen den kulturellen Wandel in unserer Gesellschaft ernst nehmen. Wir wollen schauen, welche Kontexte, welche Milieus entstehen und wie können wir da mit den Menschen und für die Menschen irgendeine Gestalt von Kirche finden. Alternative Gottesdienste, Kaffeekirche für junge Menschen, Kirche für Suchende. Fresh Expressions, also neue Ausdrucksformen von Kirche, war ein Programm. Kontextualität war dabei sehr wichtig. Man sagte, wir brauchen ein Double Listening. Wir müssen zum einen hören, ja, auf Gott, auf das Evangelium. Wir müssen unseren Auftrag irgendwo klar haben. Aber wir müssen vor allem lernen, auf die Menschen zu hören, auf die Zeit, auf das, was sich erregt, auf Bedürfnisse, Sehnsüchte, die unerfüllt sind. Wir brauchen von daher ein Profil. Ein Profil, wie wir eine geistliche Gemeinschaft sind, also nicht irgendwie beliebige Leute, die sagen, ja, können wir auch unsere Parteiversammlung bei euch machen und sagen, das ist dann auch Kirche. Nee, es geht schon darum, eine neue Gestalt von Kirche zu sein, die darf aber auch sehr ungewohnt und sehr neu sein. Und wichtig ist dafür ganz schlicht, da macht jetzt nicht irgendein Vortänzer was für andere. Menschen miteinander machen was. Und das, was das wird, das hat kein Pionier am Anfang klar. Der Pionier geht vielleicht hier und da mal offen rein oder die Pionierin, aber sie wird jetzt nicht irgendein Programm durchziehen, sondern sie sagt von Anfang an, können wir miteinander was machen? Und was sind eure Ideen? Und was schwebt euch vor? Und was sind eure Träume? So, und dazu gehört auch immer das Bewusstsein, es soll halt Menschen dienen. Also ja, auch uns selbst. Es soll Spaß machen, aber es soll anderen dienen. Es soll irgendwie Nächstenliebe zum Ausdruck nehmen. Das ist ein Strukturmoment jedes geistlichen Aufbruchs. So, und diese dritte Welle, die ist in den Landeskirchen eingeschlagen. Landeskirche haben ja Megachurch ausgelassen, war auch, glaube ich, gut. Hat Churchplanting auch nie so viel betrieben. Wir sind ja schon in jedem Dorf. Was willst du damit machen? Aber dann haben Landeskirchen irgendwann gemerkt, hoppla, Moment, das, was die Anglikaner da machen, das, was jetzt überall so aufbricht, das wurde in Deutschland interessant, das wurde in der Schweiz interessant. Und ich finde es auch ganz schön, dass auch Landeskirchen, reformierte Landeskirchen da wirklich mal sagen, wir müssen nicht alles selbst erfinden. Wir können echt hier mal lernen. Wir können einfach mal Schwung mitnehmen, auch aus Großbritannien und den Niederlanden und gucken wir mal, wo uns das hinführt. So, und da war immer die Idee natürlich einer Mixed Economy. Fresh Expressions of Church ist entstanden in einem quasi staatskirchlichen Gebilde, Church of England. Die hat Sonderbedingungen, da können Bischöfe ganz viel machen, auch an Synoden vorbei, das wollen wir hier nicht. Aber es war immer die Idee, es gehört zur Gesamtkirche, es wird von der Gesamtkirche auch mitverantwortet und wir brauchen eine Mixed Economy von klassischer Parochialgemeinde und Neuaufbrüchen. Wir sorgen dafür, die lernen sich kennen, die arbeiten noch zusammen, die arbeiten nie gegeneinander und wissen einfach, wir brauchen diese Ergänzung. Stefan Paas sagt, eine Kirche sollte das Bewusstsein haben, wir sind einfach eine Mischung von Priestern und Pilgern. Wir haben so dieses Priesterliche, das heißt, wir sind vor Ort, wir sind verlässlich, wir haben einfach ein Grundangebot von der Wiege bis zur Bahre und das wollen wir in großer Verlässlichkeit für Lebensübergänge vorhalten. Wir sind aber auch Pilger. Wir suchen das Neue. Wir wollen uns von Gott überraschen lassen, vom Heiligen Geist neue Gedanken geben lassen. Und wir brauchen nicht diesen Gegensatz einer Priesterkirche und einer Kirche unterwegs. Beides ist im Grunde geistlich. Beides ist Nachfolge Jesu. Und wenn das so zusammenkommt, das Traditionelle und das Innovative, dann sind wir in guter Weise Kirche.
Wir werden dieses Zusammenspiel von traditionell und innovativ, glaube ich, nochmal vertiefen müssen in ein paar Momenten. Weil wenn man dem jetzt genau folgt, was du hier überblicksartig skizziert hast, das ist ja schon auch echt demütigend. Ne? Und zwar demütigend, ich habe das im Bereich der Theologie mitgekriegt. Ne? Die Theologie, die Dogmatik in der Ekklesiologie, in der Lehre von der Gemeinde, definieren wir ganz genau, was ist Kirche, was was sind die Bilder, die da verwendet werden, das Volk Gottes, der Leib Christi und so weiter und so fort. Wir haben bestimmte Kriterien für das, was die wahre Kirche ist. Man hat sich da mega gestritten im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende. Und jetzt urplötzlich merkt man, das alles scheint irgendwie völlig überflüssig zu sein. Und Kirche gibt sich das, lässt sich diese Demütigung in gewisser Weise auch gefallen und sagt, ja, es ist nicht oder noch nicht alles vorbei, das Alte ist nach wie vor da und das ist auch gut so, aber wenn wir Zukunft haben wollen, verzichten wir auf vieles, was uns heilig ist, was uns wertvoll ist, was uns wichtig ist, und wir lassen uns auf die Menschen ein und werden dann neu entdecken, was Kirche auch ist. Und das finde ich also einen außerordentlich herausfordernden und ein bisschen auch, ja, es hat ja auch was Demütigendes. Es ist letzten Endes einfach die mangelnde Kohle, die dazu geführt hat.
Also das ist ganz witzig, ich war vor 20 Jahren schon mal Pilger nach Großbritannien, Studienreise von der Westfälischen Landeskirche damals, und da haben wir Fresh Ex-Projekte besucht, so, und da war ein anglikanischer Bischof, das war ganz witzig, der sagte, wir haben in den 80er Jahren so einen Schockmoment gehabt, Gott hat zu uns gesprochen in einer Sprache, die wir alle verstanden haben, die Sprache des Geldes, das war nämlich weg, das war zu Ende, wir haben noch ein bisschen Pech, bisschen verzockt, bisschen Börsenprobleme und so, nein, und uns war aber alles völlig klar, es geht so nicht weiter und wir brauchen jetzt wirklich einen Neuanfang. Es muss irgendwo klar sein, Kirche der Zukunft wird leben, wo sie von Menschen getragen und finanziert wird. So, das Witzige ist, den Moment haben wir gar nicht in der Schweiz. Ich habe so eine Schweizer Gruppe, Plakat, der erste Satz darauf heißt, Geld ist noch da. Alle Internationalen haben gelacht, das war wirklich ganz witzig. Ja, ja. Aber wir haben unseren eigenen Schockmoment in der Schweiz. Ja, Geld ist noch da, aber jetzt fängt eine Zeit an, wo jedes Jahr in der Schweiz im Durchschnitt um die 100 Pfarrpersonen in den Ruhestand gehen. Gleichzeitig sind in den letzten 10 Jahren die Zahl der Theologiestudierenden nochmal um 2/3 zurückgegangen.
Und das war schon niedrigen wenig.
Niveau. Es war schon wenig. Das heißt, von den 100, die im Jahr im Ruhestand gehen, werden höchstens ein Viertel, ein Fünftel neu besetzt werden können über viele Jahre. Also Disruption fängt jetzt an. Wir werden in 10 Jahren in einer anderen Form von Kirche leben, so dass mit dieser pfarrerzentrierten Kirche und wie kommen wir da raus? Ein bisschen so, als würde Gott sagen, du ganz leicht, das passiert jetzt einfach. Das verändert sich. Und wir sehen auch, es wird jetzt nicht einfach Kirche da sein, wo eine paar Pfarrpersonen dafür sorgt, sondern auch wir in der Schweiz müssen jetzt echt nochmal neu nachdenken und innovativ werden. Das findet auch statt. Das hat ja jahrelange Vorläufe. Aber das ist allen klar geworden. Es geht nicht mehr so weiter wie bisher. Kann man irgendwann den Historikern überlassen, woran alles gelegen hat. Wir müssen uns aber jetzt verändern. Und da ist offenbar eine große Bereitschaft zu da, zu sagen, wir müssen einfach jetzt wie andere Kirche auch innovativer werden.
Und das zeigt sich eben in dem, was war es hier in der Zürcher Landeskirche, die Abteilung Kirchenentwicklung. Die haben ein mehrtägiges Meeting und eine Zusammenkunft organisiert von Church Pioneers. Und die waren dann auch an einem Abend dann hier, die waren im Kloster Kappel, glaube ich, die ganze Zeit. Die waren dann an einem Abend auch hier in Zürich. Da waren wir eingeladen mit vielen verschiedenen anderen, haben die getroffen. Und das Plakat, auf das du dich beziehst, da hingen also überall so Plakate, was die einzelnen Gruppen aus den jeweiligen vertretenen Kirchen, aus den Niederlanden, aus Großbritannien, aus Finnland, da hat jeder hat so ein Plakat, so eine riesige Posterwand ausgefüllt und die Schweizer dann eben auch. Und da stand eben dieser goldige Satz drauf, im wahrsten Sinne des Wortes goldig. Das Geld ist noch vorhanden, also was bedeutet das jetzt? Aber das ist ja nicht alles, was drauf stand. Magst du was sagen zu den Niederlanden?
Ja, also was haben wir da gehabt? Diese Gruppe war da, die hat sich innovative Projekte in der Schweiz angeguckt. Wir kommen darauf gleich. So, aber wir berichten erst von diesem Abend. Es gab 3 Inputs, einen aus Großbritannien, einen aus den Niederlanden, einen aus Deutschland. Mit den Niederlanden fange ich mal an, weil die haben jetzt wirklich eine witzige Entwicklung hinter sich. Wenn man so Religionssoziologie anschaut, Niederlande war nach dem Zweiten Weltkrieg das Land mit dem höchsten Kirchbesuch pro Kopf europaweit. Die waren vor Irland, die waren vor Polen, die waren nach dem Zweiten Weltkrieg ein sehr christliches Land. Das geht bis in die 90er Jahre runter auf den allerletzten Platz. Der F. Pollack sagt, Niederlande, Kirche, Christentum, das ist Kirche im freien Fall, das implodiert komplett wie nirgendwie sonst. Niederlande hatte eine sehr starke Versäulung der Gesellschaft, wo du dein ganzes Leben verbracht hast in konfessionell gefügten Parallelwelten. Das löst sich in den 60er, 70er Jahren radikal auf. Vor allem der Protestantismus implodiert regelrecht. So, und niederländischer Theologe sagte, also ja, wir waren vor 20 Jahren wirklich Kirche am Abgrund. Wir waren die am wenigsten missionarische Kirche, die nur noch Tod und Sterben hatte und fahrt durch unsere großen Städte. Ihr seht lauter Kirchen, die sind jetzt Bibliotheken, Hotels, außer da ist alles real. Und er sagt, wir haben aber echt gemerkt, ja, jetzt müssen wir wach werden. Und es haben viele Initiativen angefangen. Er sagte dann, na, jetzt ist gerade die protestantische Kirche, die haben viele Fusionen hinter sich. Er sagte also im Grunde das, was mal so Landeskirche war oder irgendwie auch noch ist, ist inzwischen die innovativste. Wir haben sehr, sehr viele Neugründungen und da finden ja inzwischen auch Touren statt. Nicht? Es waren auch Schweizer Fahrpersonen, die haben sich das angeschaut. Es gibt inzwischen 200 neue kirchliche Orte und Formate. Die können auch den Status Kirchengemeinde bekommen. Das ist bei denen so ein bisschen gestuft. Gibt eine Experimentierphase. Die können dann irgendwann aber auch komplett entlassen werden aus so dieser Projektphase. Sind dann Kirchengemeinde, sind neuer Ort. Und entscheidend ist einfach, gemacht wird, was vom Menschen getragen wird. So, das ist entscheidend. Wir müssen hören auf Gott. So, wir müssen hören auf den Kontext, wir müssen auf ein Team hören, was anfängt irgendwo und dann aber eben auch auf die Menschen, die kommen. Und wir müssen einfach hier auch das Vertrauen haben, neue Dinge entstehen. Vertrauen heißt auch, das dauert. War zum Beispiel interessant, dass Erik Kieser, ich kann den Nachnamen nicht sicher aussprechen, ich lasse es einfach mal weg, er sagte, niemand sollte denken, man gibt da irgendwie einen Startschuss und nach 3 Jahren hat man blühende Landschaften. Unsere Erfahrung ist, es dauert mindestens 7 Jahre, bis so ein Projekt eine neue stabile Phase hat. Gibt vieles, das blüht mal schnell auf und ist dann auch wieder weg. Also man muss schon gucken, 7 Jahre, es können auch 10 Jahre sein. Das ist einfach ein Zeitraum, den muss man vor Augen haben. Das ist jetzt hier keine Idee, wie man ruckzuck irgendwie neue oder alte Herrlichkeiten belebt. So, aber jetzt, sie sind 20 Jahre dabei, so ist im Grunde sichtbar geworden, es kann wirklich funktionieren, es kann gelingen, wenn man sich dafür öffnet und neue Dinge probiert.
Kannst du es noch ein bisschen konkreter machen? Was sind da so Beispiele für solche Projekte? Du hast gesagt, insgesamt um die 200?
Genau. Und ja, jetzt war ich nicht da und die wurden ja an dem Abend nicht vorgestellt. Na, aber man kann das im Netz finden. Also es gibt zum Beispiel Rotterdam, prekäres Quartier, wo Menschen gesehen haben, hier kannst du keinen Gottesdienst anbringen. Hier geht's erstmal darum, Kinder haben kein Frühstück morgens. Kinder aus schwachem sozialem Hintergrund kommen in der Schule nicht zurecht, weil sie haben kein eigenes Zimmer. Sie haben keinen Raum zu lernen. So, und da ist eine große Initiative entstanden, christlich getragen, kirchlich Anschubfinanzierung, die aber gesagt hat, für unser Quartier brauchen wir einfach einen sozialen Raum. Hier brauchen wir Kinderevents, hier brauchen wir Sommerbegegnungszentrum, hier brauchen wir Frühstück für Kinder. Und das machen wir in Schulen, das machen wir in eigenen Räumen. Hier brauchen wir Innovation für Kinder. Also solche Dinge, ne, wo nicht der Gottesdienst und die Pfarrperson im Zentrum steht, sondern ganz klar der Wille, Menschen zu helfen, effektiv zu helfen. So, und da sind auch geistliche Angebote bei. Es ist aber nicht so irgendwie Trick 17, ja, ich gebe dir Nachhilfe, wenn du zum Gottesdienst kommst. Also schon auch die Frage, kommt da vielleicht irgendwann auch eine Nachfrage oder ein Bedürfnis? Und das passiert auch, dass Menschen sagen, hey, das Projekt ist gut. Was ist das? Oh, das ist Kirche, Christentum. Ja, spannende Sache. Was steckt denn so dahinter? Das ist so die Idee, aber dann eben auch mit und für die Leute entwickeln, wie Kirche neu aussehen kann.
Ich fand den Impuls von Sandra Bilz aus Deutschland sehr, sehr interessant, weil sie hat etwas aufgegriffen, was in dem Zürcher Innovationskonzept Ambidextrie bedeutet. Wir brauchen zwei Hände. Ja, und zwar das alte, das traditionelle, aber eben auch das Neue. Und vielleicht ist es am, was sie meint, vielleicht ist das am schnellsten verständlich, wenn man mit ihr mal die Beobachtung macht, dass häufig das, was neu ist, als Projekt bezeichnet wird. Und sie hat angemahnt und hat gesagt, in dem Begriff Projekt steckt eigentlich der Gedanke drin, ja, das ist dann zeitlich befristet. Ja, das machen wir jetzt mal und irgendwann ist das vorbei. Und sie hat jetzt dafür plädiert, dieses Zusammenspiel zwischen dem Alten und dem Neuen wirklich, also genau zu durchdenken, zu beobachten. Und sie sagt, Innovation muss normal werden. Das muss die neue Normalität werden. Wird sie das nicht in der Kirche, haben wir es nicht geschafft. Also diese ganzen Innovationsprojekte, die führen häufig eben doch noch ein Nischendasein. Und es ist aber wichtig, dass die Einzug halten mit einem langen Atem, mit echter Nachhaltigkeit, weil sonst ist das ein Strohfeuer und ist eben schnell wieder aus. Und die Konflikte, die da eben auch jetzt durch Church Pioneering entstehen, gehen natürlich in beide Seiten. Das Alte wird jetzt gewaltig verändert. Und es ist immer so die Gefahr der Lagerbildung, auf die sie auch hingewiesen hat. Und da ist sie, glaube ich, noch nicht so ganz zufrieden, oder?
Genau, und Sandra Bilz ist ja eine der besten Kennerinnen dieser ganzen Welten. Schon ganz lange hat sich damit beschäftigt, arbeitet bei MIDI, EKD-Stelle, Mission und Diakonie, kennt die Sachen ähnlich gut wie Sabrina Müller aus der Schweiz, Zürich, die ja jetzt in Bonn praktische Theologie unterrichtet. So, und da, wo die Sachen länger laufen, Deutschland teilweise, hat man einfach diese Erfahrung gemacht. Es gibt zu lange so dies Denken, naja, es gibt Kirche normal, so, und dann gibt diese Zusatzdinge, dann gibt's Mut in Bayern, kirchliche Orte oder Erprobungsräume, und das ist immer Adjektivkirche, das ist nicht Kirche normal, das ist irgendwie das, ja, und das ist unter besonderer Beobachtung, da muss man immer gucken, ist auch immer befristet, und sie sagt, so wird das nicht funktionieren, so, da müssen wir raus aus diesem Gegeneinander, aus diesem Ohneeinander, wir müssen hier wirklich auch mutige Entscheidungen treffen, dass wir das Ganze im Grunde miteinander verbinden wollen und wirklich raus aus diesem, das eine ist ununterfragt, was schon immer da war, das andere muss ständig überprüft werden, ob wir uns das überhaupt noch leisten können. Das können wir uns nicht mehr leisten. So, und da mahnt sie auch ein bisschen an, hier brauchen wir auch eine neue Ekklesiologie. So ein neues Denken von Kirche, was ist unsere Vision? So, was sind unsere Ziele, was sind unsere Werte? Wir erleben gerade, dass Kirche in der bisherigen Traditionsgestalt über Parochie definiert, dass sich das auflösen wird. Entweder weil das Geld fehlt oder weil die Fahrpersonen wegfallen oder aus beiden Gründen gleichzeitig oder weil keiner mehr kommt. So, aber Kirche ist dem Wesen nach nicht gebunden an eine bestimmte Organisationsgestalt. Wenn die ausläuft, dann werden wir als reformierte Kirche schlicht überlegen müssen, wie kann die Gestalt von Kirche heute aussehen? Und das geht nicht in einem Gegeneinander. Da braucht es ein neues, vertieftes Miteinander.
Und ich würde an dieser Stelle gerne das Theologische noch einmal in Erinnerung rufen. Der Geist Gottes, von dem wir viele Geschichten lesen, von dem so viel Wirken auch in der Geschichte der Kirche vorhanden ist, er liebt es, sich zu materialisieren, sich zu verstoffwechseln. Er liebt es, Institution zu schaffen. Prinzipiell dieser oft auch falsch zitierte Satz, wie heißt er da von dem Kirchengeschichtler? Jesus verkündigte das
Loisy.
Reich. Ja, genau. Ja. Jesus verkündigte das Reich Gottes und was kam, war die Kirche.
Ja.
Also das ist einerseits ein falsches Zitat, wenn das immer so zitiert wird. Aber dieser prinzipielle Gegensatz zwischen Charisma und Institution, zwischen Geist und Kirche als Institution. Also das kannst du knicken, weil der Geist liebt es, weil er kein Gespenst ist, liebt er sich auch eine verlässliche und auch eine verbindliche Gestalt zu geben. Aber du hast das richtig gesagt, wir dürfen, und ich glaube, das geschieht seit vielen, vielen Jahren jetzt, dass sich die positive Hoffnung durchsetzt, dass dieser Geist sehr wohl in der Lage ist und ist unabhängig von den Formen, die mal gut waren, in denen mal viel Leben aufgeblüht ist, in denen Menschen sich auch innerhalb der kirchlichen Formen lebendig gefühlt haben. Ich sehe in all diesen Bewegungen, Dynamiken und auch Konzepten ein großes Vertrauen in den Geist Gottes. Er ist unabhängig davon. Es gibt Kollateralschäden, das ist durchaus schmerzhaft bis demütigend, aber er kann, sie kann sich, die Geistin kann sich neue Formen und neue, ja, neue Heimat auch sowohl, also in der Kirche auch erschaffen.
Ja, und schön war das auch einfach zu erleben, und das kann man gar nicht in der Breite wiedergeben, nicht? Wir hatten den Abend, wir hatten Inputs. Es gab ganz viele Gespräche so mit den internationalen TeilnehmerInnen. Was ich dabei interessant fand, war einfach zu sehen, diese früheren Grenzen von hier die Frommen, da die Liberalen, das löst sich auf. Na, natürlich gibt's immer noch Extremisten und man erkennt sie auch schnell und so, aber es gibt ganz viele Menschen, die können und wollen das gar nicht mehr. Also ich fand zum Beispiel sehr witzig ein Gespräch mit einer niederländischen Teilnehmerin. Sie sagte mir, ist alles schön, ganz nett hier in der Schweiz und so. Aber eins habe ich echt vermisst, wir haben gar nicht miteinander gebetet. Es gab so Tagzeitengebet im Kloster und so. Aber wir müssen auch irgendwie zusammen beten füreinander und für unsere Anliegen. Woran liegt das denn? Ich habe dann gesagt, ja, so ist vielleicht hier in der Schweiz, sind zurückhaltender die Menschen, das ist hier nicht so, die sind vielleicht auch ein bisschen liberaler als andere Kirchen. Und dann guckte die Niederländerin mich an und sagte, ja, ich bin auch liberal, ich bin sehr liberal sogar, aber wir müssen doch auf Gott hören und zusammen beten. Wenn wir unseren Glauben nicht mehr selbst praktizieren und auch miteinander, wird er ja unsichtbar. Und das fand ich sehr schön, weil man daran im Grunde sah, das ist mit liberal und evangelikal, das kann man zum Glück immer mehr vergessen. So, es geht einfach crossover. Und es waren Leute da, die hatten eher einen sehr evangelikalen und andere sehr liberale Bildungsgeschichte, die waren aber alle an dem Punkt, irgendwie zu merken, das bringt uns jetzt auch nicht mehr weiter. Wir müssen jetzt zusammen gucken. Und das war eine ganz hübsche Erfahrung nebenbei.
Und hier wird das auch sehr schön in die Tat umgesetzt, was immer wieder einerseits als Double Listening, im Innovationskonzept ist es ja ein dreifaches Hören, man könnte sagen ein Triple Listening. Du hattest eben ein vierfaches Listening, dieses Hören auf Gott, weil das Ganze lebt ja schon davon, dass Kirche sich irgendwie auch wieder neu erfindet und selbst wieder neu findet in dem, was Mission Gottes genannt wird. Diese Bewegung, diese Suchbewegung der Liebe Gottes in diese Welt hinein, durch diese Welt hindurch, an dieser Bewegung will Kirche teilhaben, wenn sie sich ausstreckt nach dem. Ich fand das auch schön zu erleben, dieses Hören, dieses Erzählen, dieses Verstehen wollen wird praktiziert. Sehr leckerer Apero, ne? Und dann war das auch eine tolle Methodik, wo du immer wieder mit neuen Leuten ganz, ganz kurze Begegnungen hattest. Und die Niederländer sind mir auch so begegnet, haben gesagt, wir verstehen das nicht, ne? Ich hätte sie fast noch verwiesen auf deine tollen Beiträge über Spiritualität, auch wo es ja um dezente, um milde, um sanfte, zurückhaltende Spiritualität geht, die sicherlich auch typisch ist für das, was wir bei vielen Menschen auch im landeskirchlichen Kontext finden. Und das ist durchaus gediegen, das ist durchaus gut, aber auch schön zu sehen, dass das manchmal ein bisschen stutzig macht und ein bisschen auch Achselzucken hervorholt. Ja. Wir haben über dieses Innovationskonzept der Zürcher Kirche gesprochen. Ein paar konkrete Projekte wären vielleicht angezeigt, ja. Thorsten.
Ja, nehmen wir einfach ein paar wenige, ne? Also ich hatte witzigerweise in Fribourg, ihr erinnert euch an unsere letzte Folge Geistzeit, eine Begegnung mit einem Seelsorger aus dem Sozialwerk Pfarrer Sieber. Lange Geschichte, ist ein Sozialwerk geworden, eine Stiftung. Pfarrer hatte einfach ein Herz für Menschen auf der Straße, für Menschen mit zu viel Drogen und so. Und das ist ein Sozialwerk, die machen soziale Arbeit, Therapie, Beratung, ganz viel. So, und die haben ein Projekt Kirche auf der Gasse, Gassenkirche. Das wird jetzt gefördert mit dem Höchstbetrag, 200.000 Franken. Also das ist so eine Innovation. Und ich habe mit dem Seelsorger gesprochen, der sagte, also ja, wir haben so diese Professionalisierung, soziale Arbeit und ganz viel. Wir wollen den Menschen effektiv helfen bei ihren weltlichen Nöten. Haben dann aber auch gemerkt, wenn einer stirbt, der keine Familie mehr hat, der auf der Straße gelebt hat, dann gibt es ein ganz großes Bedürfnis in der Community. Ja, nicht nur irgendwie Abschied zu nehmen, anonym oder so. Die wollen auch singen, die wollen beten und die wollen gesegnet werden und das brauchen die. Und er sagte, mein Job heißt Spezialseelsorge. Mir ist so wichtig, dass die Seele mit dabei ist. Und dazu gehört Glaube, dazu gehört Geistliches. Natürlich nicht übergestülpt, aber wir wollen auch als Sozialwerk einfach so ein Projekt haben, wo das Angebot sichtbar ist. Menschen, die einfach mal zusammen singen oder ein Unser Vater sprechen oder einen Segen brauchen. So, und das ist jetzt ein neues Projekt, weil die Idee zu sagen, ja, die von der Straße können ja auch noch in eine Kirche, Großmünster ist ja noch Platz Sonntagmorgen. Nee, wollen die oft nicht, wollen auch nicht doof angeguckt werden. Da braucht es wirklich was Eigenes. Das wäre so ein Projekt. Ja. Es gibt weitere.
Das sind heftige Ekelschranken zwischen den Milieus, wenn da manche aus bestimmten Milieus vermutlich da in das Großmünster kommen. Die Seele ist auch wichtig. Im Stadtkloster in Zürich. Da waren wir vor einigen Wochen, haben wir die da mal besucht. Eine tolle Begegnung, ganz unkompliziert, lecker essen. Das war so mehr oder weniger das Kernteam da, die da eben zusammenleben. Und die beschreiben sich selber so. Zu unserer Gemeinschaft gehören Menschen, die regelmäßig nach klösterlichen Traditionen miteinander beten, singen, meditieren und sich für Menschen in Notsituationen und die Schöpfung engagieren. Einige von uns leben zusammen in einem ehemaligen Pfarrhaus in Zürich Virdikon, verbindlich, aber ohne Ordensregel, Gelübde und Zölibat. Zur Wohngemeinschaft gehören auch geflüchtete Menschen, öfter leben zusätzlich Gäste im Haus. Wir genießen die Verbindung von urbanem Lebensgefühl und kontemplativer Suche nach Gott, sind ökumenisch orientiert und spirituell offen. Ja, das ist ein cooler Geist, den wir da sofort erlebt haben, wie wir da willkommen geheißen worden sind. Tolle Location, lädt also wirklich auch ein, diese Mischung zwischen dem vibrierenden Sound und der Resonanz hier der Stadt Zürich und das aber in Mischung und zusammen mit Meditation, mit Kontemplation, mit regelmäßiger Stille zu den unterschiedlichen Tageszeiten. Das hat uns gut gefallen.
Ja, genau. Und man sieht daran auch Kontemplation. Das Bedürfnis nach Stille ist inzwischen auch reformiert. So, das sind einfach Schätze, die teilen wir inzwischen in der Ökumene. Wir werden früher oder später bei Geistzeit auch auf Spiritualität zurückkommen. Das ist ja doch etwas, was viele bewegt. Ja, ich nenne drittes Projekt Galactica. Das ist auch eins der großen. So, und das ist jetzt entstanden. Geflüchtete aus der Ukraine herum. Da hat es Begegnungen gegeben, wo Studierende, auch Theologiestudierende, freiwillige helfende Ukrainer nicht mehr damit zufrieden waren, dass jetzt hier Helfende und Hilfsbedürftige ständig zusammen sind, sondern sie sagten, wir wollen Gemeinschaft sein. Und da findet auch sowas wie Hilfe und Konkrete statt, Nachhilfeunterricht für Kinder, so, aber wir wollen auch zusammen Gottesdienste feiern. Wir wollen in ukrainischer Sprache und sowas machen, wir wollen zusammen kochen, wir wollen zusammen essen, wir wollen wirklich Gemeinschaft sein und nicht immer ständig so, ich christlich helfe dir, ukrainisch, das ist alles Mist. Das kriegt auch die Höchstförderung, auch 200.000 Franken, so, und schafft Räume, wo junge Menschen sich ausprobieren können auf Social Media, wo sie zu Medienzugang bekommen, wo sie Dinge probieren können. So. Man sieht an der Stelle aber auch, Landeskirche hat manchmal das Problem, dass sie auf große Gruppen von Menschen mit Hauptamtlichen reagiert. Es ist wahnsinnig wichtig, dass man viele freiwillige Ehrenamtliche dabei hat, wo vielleicht auch mal Menschen sich gegenseitig einladen, zu Hause, hier bei Familien und so. Das ist bei diesem Projekt möglich, ist insofern auch ein weiteres schönes Beispiel.
Wir haben schon drüber gesprochen, Thorsten, dass dieser Konflikt zwischen alt und neu, zwischen bewahren und ein bisschen auch den Revoluzzer-Spielen immer wieder mit Händen greifbar ist. Und ich war ein wenig, ja, schon erschrocken, als Andrea Bianca unser Kirchenrat, der hier in Zürich, also er ist ganz stark mit uns auch RefLab verbunden, Abteilung Lebenswelten. Er ist Vizepräsident im Kirchenrat im Kanton Zürich und Fachperson für Rituale, Spiritualität und angewandte Ethik. Und den haben wir eben auch getroffen an diesem wunderschönen Abend zum Church Pioneering. Und da macht er etwas die Schlagzeile auf Zürich Today, hieß es, kein Bedürfnis mehr, Zürcher Pfarrer will Gottesdienst am Sonntag streichen. So, jetzt nochmal einfach für alle, die uns ja hier zuhören. Wir sind hier in Zürich und natürlich haben wir da auch eine gewisse Affinität und kriegen hier viel, viel mit. Wir hoffen aber sehr, dass wir, wenn wir hier von Zürich und so reden, auch aus allen anderen Kantonalkirchen uns das nicht übel genommen wird, sondern das ist in gewisser Weise, das ist gut, das hat jetzt hier stattgefunden und es soll exemplarisch sein und gilt auch für die anderen Kantonalkirchen und steht auch für das, was ja auch dort stattfindet. Aber wir bleiben jetzt mal bei diesem Beispiel und was mich ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen geschockt, das wäre zu stark ausgedrückt, aber was mich schon erstaunt hat, ist, dass er sagt, dass wenn er einen Abendgottesdienst gestalten möchte, dass er dort eine Rechnung aufstellen muss, wo alles mit einberechnet wird. Und was hat er gesagt? Da kommen dann fünfstellige Beträge bei raus. Während von den, also kirchenrechtlich, der Gottesdienst am Sonntagmorgen völlig anders behandelt wird. Und da habe ich gedacht und auch gesagt, das ist ja eine massive, eine einseitige, eine äußerst fragwürdige Monopolstellung und auch eine Bevorzugung dieses Gottesdienstformates am Sonntagmorgen. Also da ist doch eigentlich durch die finanziellen Vorgaben ist doch da jegliche Art von, wir können Gottesdienst auch mal woanders zu einem anderen Zeitpunkt und in einer anderen Form feiern, wird ja da schon erschwert. Also das ist, glaube ich, das war bei ihm ganz stark so der Hintergrund dafür. Natürlich will er nicht, in der Zeitung heißt es dann, er will die Gottesdienste streichen. Nein, ich glaube, es ging ihm ja um etwas ganz, ganz anderes an dieser Stelle. Und ich fand das interessant, wie hier bis hinein in das Rechtliche, in die Statuten und in die Vorgaben, man merkt, oh, da müsste man dann auch mal rütteln und müsste das mal irgendwie irgendwie erneuern. Ne?
Ja, das war in dem Gespräch an diesem Abend wirklich interessant. Also konkret bei einer Pfarrperson in Küsnacht, wirklich Pfarrer, wo man mitbekommt, was das heißt, wenn das Bestehende quasi sakrosankt ist, durch die Kirchenordnung gewährleistet, der Gottesdienst am Vormittag und so. Und das Neue muss sich immer rechtfertigen. Das Neue ist nie selbstverständlich, muss immer mit einem Antrag implementiert werden. Mir hat das Gespräch aber auch etwas anderes nochmal sehr schön deutlich gemacht. Man sollte nicht diese Schere im Kopf kriegen, da diese innovativen Pioniere, die sind so schön kreativ und machen Neues und da der Altbestand der Pfarrpersonen in ihren Parochien auf dem Land, alle ein bisschen abgehängt. Das ist nicht so. So, also Andrea Bianca ist ein Beispiel für eine Pfarrperson, die sagt, ich will bei mir vor Ort was Neues machen. Ich mache freie Gottesdienste. Ich gehe mal auf dem Abend, ich hole mir da Musik rein, ich brauche andere Form und das machen ja doch auch sehr viele. Also die bestehenden Gemeinden sitzen ja nicht auf irgendeiner Liturgie von 1957, die sie runterspulen, auch wenn da keine drei mehr freiwillig kommen. Innovation ist etwas, was in Kirchengemeinden immer schon stattfindet. So, die Strukturen kommen manchmal nicht so schnell hinterher. So, und da brauchen wir insgesamt auch ein Plädoyer für mehr Ehrlichkeit. Ich fand es übrigens auch schön, ich habe hier extra noch mal im Haus nachgefragt, also wenn er so als Pfarrer in der Zeitung steht, der den Gottesdienst abschaffen will, es gab in Deutschland ja eine ähnliche Debatte, die ist dann so ein bisschen deutsch aus den Gleisen geraten da, mit Polemik und schlechte Laune und Missverständnisse. Das gab es in der Schweiz nicht. Wenn man den ganzen Text liest, merkt man, er will nicht Gottesdienste abschaffen, er will mehr Freiheit haben, zwischen traditionell und innovativ auch wählen zu können. Er sagt, wir müssen doch mit unseren Mitgliedern zusammen herausfinden, in welcher Form und mit welchen Gehalten wir zusammen feiern und da brauchen wir mehr Vielfalt. Ja, in der Tat, so das müssen wir irgendwie klar kriegen. Es geht nicht darum, Traditionen einfach abzuschaffen. Traditionen können sehr sexy sein. Weihnachten ist sehr beliebt, aber eben nicht immer und überall. Eine Mischung aus alt und neu, aus traditionell, aus innovativ, auf vor Ort verlässlich und unterwegs fluide. Da geht, glaube ich, sehr, sehr viel und da waren diese Impulse einfach sehr wichtig.
Ja, das Thema begegnet uns an allen Ecken und Enden ja immer wieder, dass diese alten Aufteilungen, auch von Personengruppen, das sind die und das sind die und das sind die PfarrerInnen und die sitzen da auf ihren Gehältern und sitzen noch die letzten Jahre ab und die haben auch gar keinen Bock und die blockieren das. Ist wieder ein Musterbeispiel für das, was uns in unseren Podcasts ja immer wieder begegnet. Nein, das ist vorbei. Also wer so redet, der holt nochmal einen alten Strohmann, den er verbrennen will, hervor, aber der Strohmann, wenn es den überhaupt je gegeben hat, ist der schon lange weg abgefackelt worden. Das finde ich eben auch so verheißungsvoll. Zukunft der Kirche, wir lehnen uns nochmal zurück, Thorsten. Fazit, was ziehen wir für ein Fazit?
Ja, die Zukunft der Kirche fängt längst an, ne? Also das, was sein wird, das hat schon längst angefangen und das wird von den Kirchen ja auch gewollt und getragen. Wir hatten jetzt so einen Schwerpunkt Zürich, einfach mal kurz erwähnt, Berner Kirche, Kirche in Bewegung, Riesending, läuft seit vielen Jahren, da sind viele Projekte schon gefördert worden. Wir können diese Seiten auch mal verlinken, Innovationskonzept hier, Berner und ich bin sicher auch in vielen anderen Kirchen in der Schweiz, in Deutschland und darüber hinaus. Diese Offenheit, das ist im Moment wirklich wichtig und das passt ja jetzt doch ziemlich gut zu dem, was wir bei unserem Zeitgeist-Dossier immer wieder auch so für uns gelernt haben. Das, was gerade passiert, da ist es sehr schädlich, wenn man sich da ein Feindbild macht und ruckzuck draufprügelt. Das ist erstmal eine Wahrnehmungsschule. Wahrzunehmen, was fängt an, wahrzunehmen, was bricht auf, wo sind neue Sehnsüchte, wo ist ungestilltes Verlangen, was noch nicht irgendwie abgedeckt ist und wie kann man darauf sich einlassen, so das hat mit Zeitgeist zu tun und das hat auch mit Heiligem Geist zu tun und bei der Kirche merken wir das sehr direkt.
Ja, und das Stichwort Heiliger Geist würde ich gerne hier am Schluss auch nochmal aufgreifen. Ne? Es ist ja eine Stärke, gerade auch der Schweizer Kultur, dass sie sagt, wir schauen zurück, was haben wir getan, wir analysieren, wir lernen aus den Fehlern, wir verbessern, wir regulieren nach. Jetzt geht's weiter, wir überlegen uns Strategien, wir setzen Handlungsziele fest. Also man über die von der Vergangenheit, über die Gegenwart extrapoliert man in die Zukunft. Und das wäre tatsächlich ein futuristisches Verständnis von Zukunft. Und das ist nicht schlecht, das ist gut, das gehört auch zu unserer Stärke. Ich entdecke hier jetzt aber, dass es im Lateinischen zwei Worte gibt für das, was im Deutschen Zukunft ist, nämlich einmal das Futurum und einmal Adventus. Und hier, glaube ich, hat man sich eingelassen auf die Bewegung des Geistes Gottes, der uns aus der Zukunft des Reiches Gottes entgegenkommen möchte. Man fängt an zu träumen, man fängt an zu imaginieren. Und man fängt vor allen Dingen auch an zu experimentieren. Scheitern ist erlaubt. Trial and Error. Das finde ich ist eine wunderbare Ergänzung zu dem, was wir schon als Stärken haben, was uns aber auch oft hindert. Und ich glaube, das hat jetzt gerade nötig. Ein bisschen augenzwinkernd sage ich, so eine Fachstelle, wie wir beide sie ja haben hier, kommt bei dem Ganzen natürlich ziemlich gut raus. Ne? Wir sind nonformale Erwachsenenbildung. Wir sind von der DNA bei Focus Theologie im evangelischen Theologiekurs, in allen Angeboten, die wir machen, setzen wir auf Freiwillige, auf Ehrenamtliche, auf das, was man so Laien nennt, finde den Ausdruck aber eigentlich ein bisschen blöd, und sagen, da liegt die Zukunft der Kirche. Die Entwicklungen, denen müssen wir uns stellen, auch dieser kulturelle Wandel. Die Zukunft der Kirche liegt in der Ermächtigung, in der Befähigung von Menschen, die einfach Bock haben auf Theologie, auf Kirche, auf neue Formen von Vergemeinschaftung. Und deswegen finde ich das jetzt auch ein wichtiges Signal an uns als Fachstelle. Wir werden in Zukunft wichtig bleiben und wahrscheinlich noch wichtiger werden und hoffentlich nicht nur wir alleine, sondern ganz viele, die das auch im großen Feld der Ökumene auch schon entdeckt haben, das könnte die Zukunft des Glaubens, die Zukunft der Kirche und auch die Zukunft der Kommunikation des Glaubens und des Evangeliums sein.
Ja. Ja, und zum Abschluss, es geht immer um Kontext, ne? Und wir als Deutsche in der Schweiz haben gelernt, wenn man in Deutschland am Ende gerne ein Buchwort von Bonhoeffer versucht, um alles zusammenzufassen, dann nimmt man hier in der Schweiz eins von Kurt Marti, ne? Und du hast eins gefunden, was im Grunde nochmal sehr schön zusammenfasst, um welchen Geist es geht.
Ich habe es gefunden in dem landeskirchlichen Innovationskonzept hier, damit also an vorderster Stelle von Kurt Marti, Geist der Gemeinschaft, aus seinem Buch mit dem wunderbaren Titel Die gesellige Gottheit. Heiliger Geist? Kein römischer Brunnen, wo Wasser sich über Stufen und Schalen hierarchisch von oben nach unten ergießen. Heiliger Geist? Quellen. Aufstoßend, aufbrechend, von unten, an der Basis, ja, unauffällig, heimlich zunächst, erzwingbar nie. Und jener weise Pfarrer, der sagte, meine Arbeit? Die eines Routengängers, der die Gemeinschaft durchstreift, nach Quellen suchend, die ohne mein Zutun sprudeln.
In diesem Sinne, macht's gut und wir hören uns bei der nächsten Folge Geistzeit.